Was los? Der neue Podcast der WZ.
Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört den Podcast der WZ, in dem wir euch sagen, was los ist. Jede Woche filtern wir für euch Themen aus der Nachrichtenflut und reden drüber.
Heute mit uns Mimi und Nora und wir sind die Hälfte des Was-Los-Teams. Dazu gehören nämlich auch noch Sandra und Maria.
Letzte Woche haben Sandra und du, Nora, über Tourismus durch Social Media und das Kommentar von Ikimel zu Botox gesprochen. Diese Woche geht's um was ganz anderes. Was los, Nora?
Was los, Mimi?
Letzte Woche ging es bei uns um Social Media und Schönheitsideale.
Mhm.
Diese Woche sprechen wir über ein Thema, das wahrscheinlich viele Frauen kennen und das bei einigen von euch vielleicht doch etwas auslösen könnte. Nora, also ich muss sagen, dieser Artikel von letzter Woche wirkt noch ein bisschen nach bei mir. Magst du mal ein bisschen erzählen, worum es geht?
Eine kleine Triggerwarnung für euch, es wird hier ein bisschen um sexualisierte Gewalt gehen. Ich habe einen Artikel geschrieben, bei dem es um Machtmissbräuche und Übergriffe bei GynäkologInnen geht und auch ein bisschen um die Frage, was passiert, wenn bei solchen Untersuchungen Grenzen überschritten werden. Der Ausgangspunkt war damals eigentlich eine einzelne Geschichte. Also eine Frau hat sich bei mir bzw. bei der WZ gemeldet und von einer Erfahrung, die sie sehr traumatisiert hat, bei einem Gynäkologen erzählt und die sie eben bis heute beschäftigt. Und je mehr ich dann recherchiert habe zu dem Arzt und auch generell, wurde mir immer klarer, dass das kein Einzelfall ist. Und dann habe ich mit mehreren Frauen gesprochen, also dann haben wir einen Aufruf gemacht. Und da hat sich dann auch gezeigt, dass es bestimmte Muster gibt, die sich immer wiederholen.
Magst du das vielleicht mal genauer erklären? Also was für Muster meinst du da jetzt damit?
Genau, also diese Situationen, die sie da geschildert haben, also ich hatte, glaube ich, insgesamt ca. 15 Interviews. All diese Situationen waren schon unterschiedlich. Es ging eigentlich von groben Untersuchungen bis zu schlimmen Kommentaren, bis zu Übergriffen wirklich. Also es war so ein bisschen von bis, auch so Kommentare über Körper oder dass intime Fragen gestellt wurden, die eigentlich überhaupt keinen Platz hatten oder dass Kommentare abgegeben wurden, die überhaupt keinen Platz hatten.
Also du meinst so chargy Kommentare, so
ja,
dass über deren Körper geurteilt wurde zum Beispiel.
Genau, was zwei, dreimal vorgekommen ist, war, dass es voll geschämt wurde, so über das Sexualleben. Kann jetzt in die eine Richtung sein, dass die Person zum Beispiel noch keinen Sex hatte oder wie diese Person Sex hat oder so. Es ging aber auch wirklich um körperliche Übergriffe. Zum Beispiel diese eine Geschichte, die eben erzählt wurde, war, dass nach der Untersuchung, dass da kein Handschuh verwendet wurde und dass danach die Betroffene gesehen hat, dass der Gynäkologe seinen Finger abgeschleckt hat, mit der er gerade behandelt hat.
Das ist natürlich, also voll. Ich glaube, dazu kann man eigentlich gar keine Worte finden.
Genau. Oder eben auch, dass eine Betroffene erzählt, dass sie einen kleinen Einriss hatte, weil sie eben Sex davor hatte und dann sagt der Gynäkologe, also zeigt mit seinen Fingern, wie man das eigentlich machen muss. Und das sind halt, geschweige, dass das irgendwie gefragt wurde, ob das in Ordnung ist oder dass sie das irgendwie kommuniziert hätte, dass sie das von dem jetzt lernen möchte.
Ich finde halt so absurd, weil wer rechnet mit sowas?
Genau. Man lernt ja eigentlich auch immer, dass man Ärzten und Ärztinnen da so vertraut. Und gerade bei Situationen, bei gynäkologischen Behandlungen, ist es ja nochmal intimer. Mhm. Also quasi, ich liebe zum Beispiel meine Gynäkologin und verstehe mich super mit ihr und vertraue ihr voll und ganz. Und da gab es noch nie irgendwelche komischen Erfahrungen. Aber trotzdem ist es jetzt kein Tag, wo ich mich mega freue und wo ich mich da auf diesen Stuhl freue oder so. Dadurch, dass das schon so ein sensibles Thema ist, musst du dieser behandelnden Person nochmal mehr Vertrauen schenken. Und wenn das dann halt ausgenutzt wird, wie du sagst, ist das halt auch etwas, womit man überhaupt nicht rechnet und wo man dann auch oft perplex ist.
Man schenkt dir diesen Menschen Vertrauen, man spricht ihnen Kompetenz zu und dann kommst du in so eine Situation, die eh schon sehr intim ist und dann wird diese Situation halt plötzlich unangenehm oder halt einfach übergriffig.
Genau, und das Schwierige ist da ja irgendwie auch, dass wenn man das Wort Übergriff verwendet, dann denken ja viele bestimmt an sehr extreme Fälle und es gab eben auch sehr extreme Fälle. Also ich mag das jetzt auch gar nicht werten oder bewerten oder sagen, was so schlimmer ist und was nicht. Aber es geht in der Recherche auch oft um Situationen, wo du dann merkst, dass die Betroffene danach so war, so okay, irgendwas fühlt sich da für mich weird an und irgendwas war da eigentlich gar nicht in Ordnung und dass sie auch das irgendwie nicht so wirklich kommunizieren können mit der Person. Weil das ja schon so eine unnatürliche Situation ist bei einem Gynäkologen.
Wie oft kommt sowas eigentlich vor?
Genau, das ist jetzt auch eigentlich etwas, das sehr schwierig zu sagen ist, Und das ist irgendwie auch das nächste strukturelle Problem, weil für Österreich gibt es da kaum Daten. Also eigentlich wissen wir nicht genau, wie groß das Problem ist.
Okay, aber was weiß man dann?
Es gibt eine deutsche Studie. Dort haben rund 5% der Befragten angegeben, bereits Grenzüberschreitungen oder sexuelle Übergriffe durch Gesundheitspersonal erlebt zu haben. Also das bedeutet natürlich nicht, dass jede unangenehme Untersuchung automatisch ein Übergriff ist. Aber es zeigt, dass wir nicht von ein paar einzelnen Ausnahmen hier sprechen.
Okay, aber es gibt in Österreich keine offiziellen Zahlen dafür.
Genau. Und was dann noch dazu kommt, ist eben, dass das auch ein total schambehaftetes Thema ist. Und das macht es halt nochmal schwieriger, drüber zu sprechen. Auch ich in der Recherche habe mich dann gefragt, warum melden die das nicht einfach? Also
das ist glaube ich, die Frage, die sich dann immer gestellt wird, so, warum haben die Leute nicht früher was gesagt?
Ja, genau. Und da waren dann halt zum Beispiel Aussagen wie irgendwie so, ich habe den Kontakt über Freundinnen bekommen und ich habe mir halt dann gedacht, okay, wenn der mal einen schlechten Tag hat, aber das sind wirklich Verhalten, die kann man nicht mit einem schlechten Tag irgendwie begründen. Also die Geschichte gibt es eben auf wz.at noch zu lesen. Auch oft so Situationen, wenn man sagt, ich war so schockiert, dass ich gar nicht reagieren konnte. Und das ist ja dann auch sehr oft ein Problem. Und auch ein bisschen dieses, ich habe dann einfach den Gynäkologen schnell gewechselt, weil ich wollte mich da auch nicht länger damit noch befassen. Das ist ja auch bei diesen Vorfällen eigentlich oft ein Problem quasi, dass ja der Ball dann immer wieder bei der Betroffenen liegt. Die betroffene Person muss sich dann wieder damit auseinandersetzen, die muss das Ganze nochmal facen, muss dieses Trauma vielleicht nochmal hochlassen, nur damit sie dann quasi Recht bekommen kann und diese Person irgendwie da Beschwerde einleiten kann oder sowas.
Ja, ich glaube, dass da die Niederschwelligkeit einfach auch fehlt, dass es einfach leichter zu melden ist und easier und nicht nur das große Prozedere. Weil natürlich möchtest du dich dann halt auch einfach so wenig damit noch befassen.
Ja, genau. Das ist auch was, worüber ich dann später gerne noch reden möchte, auch bei den Hilfe- und Beratungsstellen. Was ich halt auch irgendwie schlimm finde, ist, wenn man sich das Ganze anschaut und das irgendwie betrachtet, dann kann das ja längerfristig extrem gravierende Folgen haben. Also was bedeutet das für Frauengesundheit? Was bedeutet das, wenn das zum Beispiel einer der ersten Besuche ist bei Gynäkologen, bei Gynäkologinnen? Wenn du wirklich sowas erfährst, was machst du dann mit deiner medizinischen Vorsorge? Du hast dann vielleicht gar keine Lust mehr da, dich irgendwie hinzutrauen oder sowas. Dann hast du aber vielleicht irgendeine Krankheit, dann hast du irgendwas, was man behandeln muss.
Ja, ich finde, das hat halt irgendwie auch so einige Layers, weil einerseits ist es ja eigentlich nur ein medizinischer, gesundheitlicher Check oder sollte das halt sein. Natürlich spricht man bei einer Gynäkologin dann vielleicht auch über sexuelle Gesundheit etc., aber wenn da quasi Layers verschwimmen und das dann sexualisiert wird, du checkst dir dann auch irgendwie, dass da halt was gerade nicht stimmt oder was unpassend ist.
Ja, genau. Und was mich da auch immer so aggressiv macht, ist, dass ich mit Betroffenen spreche. Und bei manchen ist das halt schon ewig her, bei manchen ist es noch nicht so lang her. Aber die haben darin immer noch sehr viel zu arbeiten. Und diese Gynäkologen, Gynäkologinnen, die das aber irgendwie anrichten, wirkt halt so von außen, als würden die einfach weitermachen. Und das ist dann irgendwie einfach so ein, ah ja, na schau.
Ja, vor allem, wenn du dann vielleicht auch in deiner Recherche halt draufkommst, dass es sich manchmal halt auch um dieselbe Person halt hält.
Ja, ja, genau.
Wie war das? Haben sich viele Leute bei dir gemeldet? Wie ist dir damit gegangen? Wie war das, mit den Menschen zu sprechen?
Ja, also dadurch, dass diese eine Betroffene von diesem extremeren Fall sich letztes Jahr bei mir gemeldet hat und ich da schon die Recherche begonnen habe, hat jetzt diese ganze Recherche eigentlich schon lange gedauert. Und dadurch war es nicht so belastend für mich. Aber als ich dann diese ganzen Interviews wieder gesehen habe, war ich so, ah ja. Und das ist einfach wirklich, wenn du dich da hineinversetzt, ich habe das Gefühl, wir stumpfen alle so ein bisschen ab.
Ja.
Und wenn du dich da aber wirklich hineinversetzt und dir einfach bewusst wird, wie unangenehm es manchmal einfach schon so sein kann, medizinische Untersuchungen zu haben, ist es einfach wirklich ganz, ganz wild und ganz schier. Und ich finde, da muss man auch total aufpassen beim Schreiben, dass das nicht so in ein voyeuristisches, na jetzt erzähl mir aber mehr, wie hat sich das, sondern einfach, dass du sagst, stell dir nur mal kurz vor, wie arg das für dich wäre.
Ja. Dass du quasi genug erzählst, um die Gravitas zu schildern, aber nicht zu viel, dass es voyeuristisch ist. So
ja, genau. Ja. Genau. Und deshalb würde ich jetzt auch gerne weitermachen mit der Geschichte quasi und nochmal, weil mir haben auch einige dann geschrieben, hey, mir ist nichts bei dem Gynäkologen passiert, aber ich hatte andere Ärzte, die sehr übergriffig waren. Ärztinnen auch, aber es waren eigentlich öfter Ärzte. Und deshalb würde ich mir da gerne auch anschauen, was da systemisch irgendwie nicht ganz stimmt. Auch dass es dann immer heißt, na, du kannst es ja melden, aber dass das einfach nicht niederschwellig genug ist.
Ja.
Dass man dann, ja.
Ja, ich glaube, es hat doch viel mit Machtgefälle und Hierarchie zu tun. Mhm. Weil natürlich, du bist dann in der Position, wo du dorthin gehst und um Rat suchst und um Unterstützung oder Aufklärung. Und natürlich wird dir dann irgendwie das Gefühl gegeben, du kannst dich jetzt gar nicht aufregen, weil ja. du hast in der Position nichts zu sagen. So. Und ich glaube aber, dass das halt auch ein großes Problem von dem Ganzen ist, dass da einfach die Sensibilisierung fehlt, dass Ärztinnen genauso Menschen wie du und ich sind und dass die genauso auf meine Menschenrechte achten müssen mhm. wie irgendwelche Leute auf der Straße, dass es keinen Unterschied halt macht.
Genau, und dass die diese Grenzen alle genau, trotzdem akzeptieren voll. Müssen.
Weil eben gerade diese Situationen, die eh schon so intim sind, da muss man halt nochmal mehr aufpassen und einfach auch aware sein.
Ja, was mir auch aufgefallen ist, dass viele Betroffene mir erzählt haben, sie hatten diese Erfahrung, fanden das schlimm, haben sich unwohl gefühlt, aber dann sind sie eigentlich erst, als sie mit Freundinnen, mit der Schwester oder sowas drüber gesprochen haben, haben sie erst gemerkt, okay, das ist eigentlich, das darf wirklich so nicht passieren. Und es gibt einen Grund, warum ich mich so schlecht fühle, wie ich es jetzt tue. Ja. Also das, glaube ich, ist auch nochmal ganz wichtig, eben, dass man das ein bisschen enttabuisiert, dass man auch da irgendwie im Austausch bleibt.
Voll. Und ich glaube, das ist ja egal, um welche Geschichte es jetzt geht, weil du das mit dem Abstumpfen vorher erwähnt hast. Das System, wie es halt ist, lebt ja auch davon, dass sich Opfer diese Gedanken machen und halt diese Zweifel haben und halt auch in gewisser Weise gegaslightet werden, weil sonst wird das nicht aufrechterhalten.
Ja, genau.
Bleiben.
Das, ja, genau, das ist auch eben wieder so ein Machtding und eben dieses, na, vielleicht habe ich mir eingebildet, dass das nur ein bisschen übergriffig war und vielleicht bin ich da das Problem. Genau.
Gab es etwas bei den Gesprächen, das dich besonders überrascht hat?
Ich glaube, bei den Gesprächen hat mich eigentlich hauptsächlich überrascht, wie wenig mich manche Sachen überrascht haben. Also, dass die Frauen auch oft wissen, wie schlimm das ist, dass das nicht passieren darf, aber trotzdem suchen sie irgendwie die Fehler bei sich. Und das finde ich irgendwie so schrecklich, aber irgendwie auch wenig überraschend, wenn wir uns ein paar Sachen in der Vergangenheit jetzt auch in den letzten Jahren anschauen. Und eben dieses, vielleicht hatte der einen schlechten Tag, vielleicht habe ich was falsch verstanden. Also eigentlich sollte dieser Arzt oder diese Ärztin da so eine Grenze setzen, dass auch wenn du was falsch verstehst, dass man darüber kommuniziert. Mhm. Gerade im Gynäkologischen, finde ich.
Wenn mir jetzt sowas passieren würde und ich würde mich dazu entscheiden, das zu melden, wie ist da der genaue Prozess?
Also da gibt es mehrere Möglichkeiten, nur das Problem ist da wieder, dass das mit sehr viel Aufwand verbunden sein kann. Also man kann sich theoretisch an die Patientinnenanwaltschaft melden. Die Patientinnenanwaltschaft kann dann Beschwerden dokumentieren und weiterleiten. Ich habe auch mit der Patientinnenanwaltschaft gesprochen im Zuge der Recherche und da hieß es aber halt, dass solche Fälle kaum gemeldet werden.
Was meinst du? Dass es bei Ihnen nicht gemeldet wird oder dass dann quasi nicht weiter was damit passiert?
Bei Ihnen wird schon wenig gemeldet.
Ja.
Und dann, was dann weiter noch passiert, also zum Beispiel, Sie haben jetzt gesagt, in den letzten Jahren hatten Sie kaum Beschwerden. Aber wenn eine Patientin mit so einer Beschwerde an Sie meldet, dann wird das dokumentiert und dann kann es zum Beispiel zu einer Anzeige bei der Polizei oder zu einer Kontaktaufnahme mit einer Beratungsstelle, zu Frauenhäusern oder sowas kommen. Aber das ist halt immer wieder dieses bisschen Bürokratische, ja. Es wird weitergeleitet. Das ist eben auch so ein strukturelles Problem.
Verstehe ich halt auch, dass manche Leute sich dann halt denken, okay, das tue ich mir halt nicht an.
Genau.
Weil dass sie sagen, es sind kaum Beschwerden eingegangen.
Ja.
Da denkt, also da...
Genau.
Da leuchten halt viele Rufzeichen bei mir auf.
Genau, und gerade wenn wir einen Aufruf machen und dann melden sich schon so viele Menschen. Und es haben ja dann auch eigentlich, als dieses Posting rausgegangen ist, extrem viele Leute noch drunter kommentiert. Genau, aber mit der Zustimmung kann man dann die Beschwerde auch an die Ombudsstelle von der Ärztekammer weiterleiten. Und dort kann es dann zu einem Disziplinarverfahren kommen. Aber es ist rechtlich eigentlich nicht vorgesehen, dass die Ärztekammer die Patienten oder die Patientinnenanwaltschaft über dieses weitere Vorgehen dann oder über eventuelle Disziplinarstrafe informiert. Also du weißt dann eigentlich nicht, was passiert oder ob sich das im Sand verläuft. Ich habe dann eben Kontakt aufgenommen zur WPPA, also zur Patientinnenanwaltschaft von Wien. Und da wurde mir dann auch mitgeteilt, dass selbst wenn sich über Jahre hinweg bei der WPPA die Beschwerden über einen Arzt oder eine Ärztin häufen und die Disziplinarbehörde der Ärztekammer wiederholt eingeschaltet werden müsste, erhielten weder die unabhängige Patientinnenvertretung noch die betroffene Patientinnen irgendeine Information über den Ausgang der Intervention.
Wie kann das sein?
Ja. Und da verstehe ich dann irgendwie, dass dann halt jemand sagt, okay, vielleicht mache ich das für mich selbst, dass ich sage, das war vielleicht ein schlechter Tag, also wir müssen das jetzt 20 Mal durchkauen und dann erfahre ich nicht mal, was passiert im Endeffekt.
Ja, ich glaube, das ist das ist nicht niederschwellig und das klingt jetzt auch nicht wahnsinnig effektiv eigentlich. Ja. Also
genau, und das ist auch etwas, was ich mir bei der nächsten Recherche noch näher, also da möchte ich ein bisschen auch über die rechtlichen Diskrepanzen schreiben, warum das so vorgesehen ist, dass das nicht...
Ja, auch wenn quasi die gegebenen Strukturen vielleicht noch nicht optimal sind, was Opferschutz angeht, ist es extrem wichtig, trotzdem diese Meldungen zu machen und da vielleicht auch ein bisschen durchzuhalten und durchzubeißen und eben sich vielleicht da Unterstützung zu suchen, weil eh klar, dass das halt nicht so einfach ist.
Genau, und wo es halt auch schon beginnen kann, ist, dass man einfach mit Freundinnen, Freunden, Familienmitgliedern spricht, einfach damit einem selbstbewusst wird, was da eigentlich gerade passiert ist.
Voll, und vielleicht jetzt auch als Erinnerung für Untersuchungen, ihr dürft Fragen stellen, ihr dürft verlangen, dass erklärt wird, was gerade passiert. Ihr dürft ÄrztInnen wechseln, wenn ihr euch nicht wohlfühlt.
Und wenn ihr selbst von Grenzüberschreitungen betroffen seid, müsst ihr damit nicht alleine bleiben. Bestimmte Beratungs- und Anlaufstellen findet ihr auch unter dem Artikel und wir haben es auch in den Shownotes für euch verlinkt. Mimi, mach mal ein bisschen was Leichteres.
Ja, ich würde sagen, jetzt kommt was ganz anderes. Ich würde gerne was mit dir besprechen, Nora.
Ja, sehr gerne, okay. Liebe Mimi. Mhm.
Ich habe einen Hot-Take.
Mal wieder ein Hot-Take. Let's go, ja.
Ja? Mhm. Okay.
Oh-oh. Hört ihr es brutzeln? Denn jetzt kommt der Hot-Take der Woche.
Mein Hot-Take ist, lasst eure scheiß Handys bei Konzerten zu Hause oder zumindest in der Tasche.
Okay, wie kommst du dazu? Reden wir ein bisschen drüber.
Ich muss sagen, seit dem Florence and the Machine Konzert vor ein paar Monaten arbeitet das Ganze so ein bisschen in mir, weil ich so viele Handys gesehen habe während des Konzerts, dass ich mir regelmäßig gedacht habe, okay, das nervt mich jetzt, weil eigentlich möchte ich die Bühne sehen und eigentlich möchte ich ja sehen, was sie halt für eine Show macht.
Mhm.
Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, dass Konzerte immer mehr so genutzt werden, um Content zu produzieren. Und es ist nicht mehr dieses, ich bin jetzt da, ich bin voll im Moment, ich spüre das, ich höre das, ich schaue, was die KünstlerInnen singen, tanzen, whatever.
Mhm.
Sondern ich muss beweisen, dass ich da war, deswegen mache ich jetzt noch ein Foto.
Vor der Insta-Story.
Vor der Insta-Story.
Ja, ich habe eine kurze Frage, eine Interessensfrage an dich. Erwischst du dich dann manchmal, dass wenn ganz viele Leute mit Handy dastehen, dass du auch das Handy auspackst, damit du quasi so drüber filmen kannst und dann wenigstens den Content hast? Oder wirst du einfach aggro?
Das ist ja urdumm. Nein. Dann habe ich noch einen Bildschirm, damit ich noch filme. Denn das ist wie...
Das ist ein Domino-Effekt.
Ja, das ist, weil dann Nein. Ich finde, es ist eh schon ein Struggle, als Person, die jetzt nicht riesengroß ist und 165 zarte Zentimeter in den Himmel ragt, bei einem Konzert viel zu sehen, ist eh schon ein Struggle.
Mhm.
Aber wenn dann auch noch diese ganzen Bildschirme vor deiner Nase leuchten, dann siehst du ja nichts. Und ich meine, erstens, es versperrt die Sicht. Zweitens, überall leuchten Displays. Oft wird ja auch mit Dunkelheit und Licht gearbeitet. Das funktioniert dann überhaupt nicht.
Das ist vollkommen recht.
Noch schlimmer sind diese Selfie-Videos, die dann manche Leute von sich machen. Weißt du?
Das verstehe ich auch überhaupt nicht.
Weil ich mir denke, so, es interessiert weder die Leute auf Social Media, und noch weniger interessiert es die Leute, die gerade um dich herumstehen und sich denken, wie peinlich bist du gerade einfach.
Ja, unterschreibe ich, ja.
Und ganz ehrlich, diese ganzen Videos und Fotos, die du dann machst, schaust du die dann jemals an?
Also ich hatte eine legendäre Snapchat-Story damals, Justin Bieber-Konzert. Da hat man aber meine, da habe ich mich so geärgert, weil da habe ich natürlich alles mitgefilmt wie eine Wilde. Und man hat nur meine Stimme gehört, weil ich die ganze Zeit so is it too late now, this is sorry. Also war ich ja nicht brennhaft, dass ich das alles mitgefilmt habe, eigentlich den Moment nicht genossen habe und dann war auch noch meine Stimme im Vordergrund.
Great, hat sich ausgezahlt.
Voll.
Ich sage das jetzt nicht alles, nur um zu sudern. Du weißt, ich sude gerne.
Das stimmt.
Aber ich finde halt schon... Ich habe viel darüber nachgedacht. Wenn alle auf ihre Bildschirme schauen und nicht auf die Bühne, dass das schon was verändert mit dem, welche Präsenz oder welche Aufmerksamkeit man auf diese Situation halt legt. Und es verändert die Stimmung im Raum.
Mhm.
Du kannst mir nicht sagen, dass du, wenn du auf deinem Handy bist und dann filmst und dann schaust du, schaut das jetzt eh geil aus, dass du dann Zen und im Moment bist. Ist jetzt nicht der Anspruch für alle, möchte ich überhaupt nicht sagen. Aber es macht halt einfach schon was mit dem Vibe.
Ja, voll.
Und bei diesem besagten Konzert, was ich vorher erzählt habe, gab es einen Song, wo Florence dann gesagt hat, okay, gibt's jetzt die Handys weg.
Mhm.
Weil manche Sachen sind halt quasi nur für den Moment da. Das war so magic einfach. Und das hat halt was mit mir gemacht, so im Sinne von, ich habe dann voll viel drüber nachgedacht und habe mir gedacht, hä, eigentlich wie verrückt.
Ich kann mir auch vorstellen, dass das für viele andere sehr angenehm war, wenn dir quasi diese Entscheidung abgenommen wird, dass du dir denkst, ah, jetzt kann ich gar kein Content produzieren, ja. Oh geil, jetzt gebe ich das Handy weg. Also das ist schon nice.
Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Phoebe Bridger hat ihre Konzerttournee announced, jetzt vor ein paar Tagen. Und ich finde spannend, dass sie bei ihrer neuen Tour eben auch elektronische Geräte, wie eben auch Handys, verbieten will.
Mhm.
Es ist nicht nur Phoebe Bridges, auch Bob Dylan oder Harry Styles haben solche Sachen jetzt schon gemacht, also dass sie wirklich Phone-Free-Concerts machen wollen. Und ich verstehe das, glaube ich.
Mhm. Ich verstehe das auch voll aus der Sicht von den Artists.
Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es da einfach KünstlerInnen geben wird, die mehr in die Richtung gehen wollen.
Darf ich dich noch eine Sache fragen?
Ja.
Schaust du dir dann manchmal auf Social Media Konzertvideos rein?
Nein, das macht doch niemand. Bitte sag mir das nicht. Das einzige Live-Ding, was ich mir anhöre und was sich irgendwer anhört, ist Nirvana MTV Unplugged. Sonst gibt's nichts, was sich irgendwer anschaut. Ich verstehe die Leute, die vielleicht dort waren, dass die vielleicht einen emotional Bezug haben und dann manchmal sich irgendein Video nochmal anschauen. Aber sonst kannst du mir nicht erzählen, dass Leute wirklich sagen, ich finde das jetzt so geil, mir Live-Sachen anzuschauen
also
oder
ich
anzuhören.
Also ich bin da auch nicht am Start, ja. Aber ich habe einige Freundinnen, die wirklich Swifties wurden, weil sie auf TikTok einfach nur Videos von Konzerten von Taylor Swift gesehen
haben. Das ist wieder ein anderes Problem.
Ja, ich glaube, wir werden da mal eine eigene Folge. Ja.
Auf jeden Fall will ich noch ganz kurz sagen, ich verstehe voll, wenn Leute ihr Handy mitnehmen wollen, mhm. Es ist einfach vielleicht auch ein Sicherheitsbedürfnis etc. Gegen das, weißt du, habe ich überhaupt nichts. Und ich bin wirklich die letzte Person, die Handys kacke findet, ja überhaupt nicht. Ich liebe Elektronik. Ich liebe das. aber ich finde einfach, es gibt immer so den Time und den Place für manche Sachen. Vor, ich denke mal halt bitte, wenn dann Leute wirklich das Handy nur in der Hand haben, nicht nur 5 Sekunden für irgendeinen coolen Part oder so, dann denke ich mir, bitte hört's einfach auf damit. Bitte lasst es, es wird niemand sich euren YouTube-Kanal anschauen, wo diese Videos dann oben sind und verwackelt sind und schlechte Soundqualität. Weil, Spoiler Alert, es gibt Leute dafür, die angestellt sind und das machen und deren Profession es ist, Fotos zu machen oder Videos zu machen. Das müsst ihr nicht selber machen. Und keine Ahnung, wenn ihr unbedingt Fotos machen wollt, dann nehmt ihr eine Analogkamera mit. Und manchmal reicht es auch einfach, dass man dort war und das erlebt hat.
Mimi, ich kann nichts mehr hinzufügen und ich traue mich auch nichts hinzuzufügen und ich liebe das Zitat, ich liebe Elektronik. Danke. Nein, ich verstehe das und finde das super.
Danke. Danke fürs Zuhören.
Rede. So, und Mimi, weil wir es hier gerade zusammen so schön haben, hätte ich mir gedacht, jetzt noch so im Abgang eine kleine Runde Speeddating.
Yes.
Speed-Dating.
Ich fange an, weil ich habe ein passendes Thema.
Mhm.
Was war dein letztes Konzert und wie war's?
Mein letztes Konzert und wie war's? Sehr gute Frage. Ich kann mich gerade nicht erinnern.
Weil du am Handy warst.
Ich könnte natürlich jetzt schauen in den Medien, was ich da gemacht habe. Lol, was war mein letztes Konzert und wie fand ich's?
Nora, du beweist für mich gerade alles, was ich in den letzten Minuten gesagt habe.
Was war das letzte Konzert, auf dem ich war? Weiß ich nicht. Ich erzähle jetzt trotzdem von einem anderen Konzert.
Super.
Ich war am Donauinselfest.
Was? 2023?
Nein, ich war nicht am Donauinselfest. Ich meinte das Frequency Hopperl.
Ach so, okay, letztes Jahr. Ja. Ist auch schon fast ein Jahr. Ja.
Ja, eben. Das war nicht mein letztes Konzert. Aber das war absolut wunderbar. Post Malone, ich liebe dich, wenn du das hörst.
LG.
LG, Legende.
Okay.
Super, okay.
Wenn du nur noch die Cuisine eines Landes essen dürftest.
Das habe ich auch überlegt, ob ich dich das fragen
wirklich?
Soll. Ja.
Welches wäre es?
Ich glaube, es wäre vietnamesisch.
Mm.
Weil ich liebe vietnamesisch. Und ich habe mir gedacht, es ist voll super für so verschiedene Jahreszeiten.
Weil so super, Salat,
super, aber ja. Genau. Und im Sommer so was ganz Erfrischendes, so mhm. Papaya oder so, finde ich super.
Mhm.
Es wäre auf jeden Fall nicht österreichisch.
Ja, verstehe ich.
Ja.
Würde ich jetzt auch nicht Cuisine nennen bei uns.
Naja, so Kaiserschmarrn oder Krapfenknödel oder wie heißt denn Krapfelknödel?
Was meinst
okay,
du?
Egal.
Grammelknödel?
Nein, ich meinte irgendwas anderes. Wurscht. Okay, was ist deine Lieblingsnachspeise?
Die Lieblingsnachspeise ever, so? Ich weiß nicht, ob ich das habe, ehrlich. Ich finde es schon so Schoko, so flüssiger Schokokuchen.
Ich hatte so Angst, dass du das sagst. Ich wollte gerade sagen,
wieso?
Mimi, wenn du eine Sache auswählst, dann bin ich einfach nur noch fertig. Und
wieso?
Dann müssen wir uns das mit dem Podcast überlegen.
Findest du das? Was ist? Was
ich habe da eine Theorie, ja. Das
okay. Ist,
also, kannst du dich an den besten flüssigen Schokokuchen deines Lebens erinnern? Nein, genau. Genauso schaust du mich an, weil er immer gleich schmeckt.
Ja, aber das ist geil.
Nein, das ist nicht geil.
Das ist geil.
Nein.
Weil du weißt, das ist wie Mäcke essen. Du weißt, was du kriegst. Weißt du, wie ich meine?
Ja, na gut.
Und ich finde halt, ich finde, das ist, sagen wir vielleicht nicht geil, aber es ist der stabilste Nachspeise. Weil auch wenn du jetzt bei irgendeiner nicht neapolitanischen Pizzeria Essen bestellst.
Ist auch bei der Tankstelle oder so geil.
Ja, ist geil, ist geil, ist überall geil.
Ja, okay.
Also da, ich glaube, deswegen ist es so, aber ich muss sagen, ich glaube, ich habe jetzt gar nicht so die favorite Nachspeise. Ich finde zum Beispiel, keine Ahnung, ich mag Bubble Tea gern. Ist es eine Nachspeise? Fragezeichen. Ist es ein Getränk? Fragezeichen. Alles Definitionssache.
Du hast vollkommen recht. Schön gesagt. Und jetzt stelle ich dir noch eine Frage. Was ist die beste Eissorte? Dazu habe ich auch eine sehr strong Opinion. Wenn du eine Sache einloggst, dann lässt es mich auch nicht kalt.
Stracciatella?
Okay, nehme ich.
Aber ich weiß nicht, ob das meine Favorite Eissorte ist.
Ja, du darfst doch kombinieren. Also wenn du zwei...
Ich habe so ein paar Go-To-Kombinationen.
Ja.
Erdbeer-Haselnuss.
Ja.
Immer geil.
Ja.
Schoko-Mango. Auch geil.
Ja.
Weißt du, was ich auch richtig geil finde? Einfach so Fiocco. Milcheis.
Ja. Nehme ich.
Bist du zufrieden?
Ja, ich bin zufrieden.
Ich bin auf jeden Fall... Ich habe letztens, urnett, weil wie oft macht man das, so mich in einen Eissalon rausgesetzt und dann so richtig geile, heiße Liebe gegessen.
Das ist extrem geil.
Und das war amazing. Ich bin dafür, dass, ja, ich bin dafür, dass wir das mal machen.
Das sollten wir machen.
Sollen wir es jetzt machen?
Ja. Passt. Okay, Mimi, das war sehr schön. Wir gehen jetzt in den Eissalon.
Ja.
Und wir hören uns nächste Woche wieder.
Wir hören uns nächste Woche wieder. Ihr wisst, was zu tun ist. 5 Sterne. Folgen.
Schreibt uns doch eure Lieblings-Eissorte oder eure Lieblings-Cuisine in die Kommentare.
Cuisine. Nora kann das Wort nicht aussprechen, kein Problem.
Entschuldigung.
Wir sehen uns. Wir hören uns. Baba.